Kapitel 43 Der Märtyrertod des Paulus und Petrus. Viele Jahre waren die Apostel Paulus und Petrus bei ihrer Arbeit weit voneinander getrennt gewesen. Paulus trug das Evangelium zu den Heiden, während Petrus besonders für die Juden wirkte. Beide waren jedoch nach Gottes Vorsehung berufen worden, in den großen Städten der Erde für Christus zu zeugen. Und beide sollten ihr Blut als Saat für eine große Ernte von Heiligen und Märtyrern vergießen. Während Paulus zum zweiten Mal im Gefängnis war, wurde auch Petrus festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Durch seinen Eifer und Erfolg, die Täuschungen des Zauberers Simon Magnus aufzudecken, hatte er sich bei den Obrigkeiten unbeliebt gemacht. Simon Magnus war ihm nach Rom gefolgt, um die Verbreitung des Evangeliums zu bekämpfen und zu behindern. Nero glaubte an Zauberei und hatte Simon gefördert. Deshalb war er sehr wütend auf Petrus und ordnete seine Festnahme an. Des Kaisers Hass gegen Paulus hatte sich durch die Tatsache verstärkt, dass Mitglieder des kaiserlichen Hauses und andere Personen von Rang und Würden während seiner ersten Gefangennahme zum Christentum bekehrt worden waren. Aus diesem Grund wurde er bei seiner zweiten Gefangenschaft schärfer bewacht und hatte nur noch wenig Gelegenheit, das Evangelium zu predigen. Nero war entschlossen, sein Leben zu beenden, sobald ein glaubhafter Vorwand dafür gefunden werden konnte. Bei seinem letzten Verhör hatten die Worte des Apostels einen so nachhaltigen Eindruck auf Nero gemacht, dass er die Entscheidung des Verfahrens hinauszögerte und ihn weder freisprach noch verurteilte. Doch die Bestrafung wurde nur aufgeschoben. Kurze Zeit vorher wurde der Beschluss verkündigt, der Paulus dem Märtyrertod auslieferte. Als römischer Bürger durfte Paulus nicht gefoltert werden. Deshalb wurde er enthauptet. Petrus aber, der Jude und Ausländer war, wurde zur Geißelung und Kreuzigung verurteilt. In Erwartung dieses schrecklichen Todes erinnerte sich der Apostel an seine schwere Sünde, dass er Jesus in der Stunde seines Verhörs verleugnet hatte. Sein einziger Gedanke bestand darin, dass er unwürdig war, eine so große Ehre zu erhalten, auf die gleiche Art und Weise wie sein Meister zu sterben. Petrus hatte seine Sünde aufrichtig bereut und Christus hatte ihm vergeben, was durch den Auftrag Jesu, die Schafe und Lämmer der Herde zu weiden, bewiesen wurde. Doch Petrus konnte sich sein Versagen selbst nie verzeihen. Nicht einmal der Gedanke an die Qualen der letzten schrecklichen Stunden konnte die Bitterkeit seiner schmerzlichen Reue mindern. Als letzte Gunst erbat er von seinen Henkern, ihn mit dem Kopf nach unten ans Kreuz zu nageln. Die Bitte wurde ihm gewährt, und auf diese Weise starb der große Apostel Petrus. Ohne jedes Aufsehen wurde Paulus zur Hinrichtungsstätte geführt. Beunruhigt durch seinen großen Einfluss befürchteten seine Verfolger, dass selbst durch seinen Tod noch Menschen für das Christentum gewonnen werden könnten. Daher erhielten nur wenige Zuschauer die Erlaubnis, bei seiner Hinrichtung zugegen zu sein. Doch selbst die verhärteten Soldaten, die ihn begleiteten, lauschten seinen Worten und bemerkten mit Verwunderung, wie gelassen und sogar freudig er einem solchen Tod entgegensah. Seine Bereitschaft, seinen Mördern zu vergeben und sein bis zum letzten Augenblick unerschütterliches Vertrauen zu Christus wurde für manche Zeugen seines Märtyrertodes ein Anstoß zum ewigen Leben. Schon bald nahmen mehr als einer den Erlöser an, den Paulus gepredigt hatte, und diese besiegelten ihren Glauben furchtlos mit ihrem Blut. Das Leben des Paulus bezeugte bis zur letzten Stunde die Wahrheit der Worte in seinem zweiten Brief an die Korinther. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Seine Tüchtigkeit lag nicht in ihm selbst, sondern in der Gegenwart und Wirksamkeit des göttlichen Geistes, der ihn erfüllte und sein ganzes Denken dem Willen Gottes unterwarf. Die Tatsache, dass sein eigenes Leben die von ihm verkündete Wahrheit veranschaulichte, verlieh seiner Predigt und seinem Verhalten überzeugende Kraft. Der Prophet Jesaja sagt: Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Es war dieser himmlische Frieden, der sich auf seinem Gesicht ausdrückte und viele für das Evangelium gewann. Nicht mit Ungewissheit oder Furcht, sondern voller freudiger Hoffnung und sehnsüchtiger Erwartung schaute der Apostel in das herrliche Jenseits. Als er an der Stätte seines Märtyrertodes stand, sah er weder das Schwert des Scharfrichters noch die grüne Erde, auf die bald sein Blut fließen würde. Er blickte an diesem Sommertag durch das Blau des Himmels hinauf zum Thron des Ewigen und sagte: Gott, du bist mein Trost und Teil. Wann werde ich dich umfassen? Wann werde ich dich unverhüllt schauen? Während seines Lebens auf Erden übte Paulus einen himmlischen Einfluss aus. Alle, die mit ihm in Berührung kamen, spürten seine Verbundenheit mit Christus und seine Gemeinschaft mit den Engeln. Hierin liegt die Macht der Wahrheit. Der unbewusste und natürliche Einfluss eines geheiligten Lebens ist die überzeugendste Predigt für das Christentum. Beweisgründe, selbst wenn sie unwiderlegbar sind, erzeugen unter Umständen nur noch mehr Widerstand. Aber von einem Beispiel göttlichen Wandelns geht eine Kraft aus, der man sich nicht völlig entziehen kann. Obwohl der Apostel seine unmittelbar bevorstehenden Leiden aus den Augen verlor, empfand er tiefe Sorge für die Jünger, die er jetzt verlassen musste und die mit Vorurteilen, Hass und Verfolgung fertig werden mussten. Um die wenigen Christen, die ihn zur Hinrichtungsstätte begleitet hatten, zu stärken und zu ermutigen, wiederholte er die kostbaren Verheißungen, die allen gelten, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Er versicherte ihnen, dass nichts fehlschlagen werde, was der Herr seinen angefochtenen treuen Kindern verheißen hatte. Sie sollten sich aufmachen und leuchten, denn das Licht des Herrn werde auf sie scheinen, und sie würden Kleider der Gerechtigkeit tragen, wenn die Herrlichkeit des Herrn offenbar wird. Für eine kleine Weile würden sie durch mancherlei Versuchung bedrängt sein und sogar irdische Annehmlichkeiten entbehren. Doch sie sollten ihre Herzen ermutigen und sagen: Ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.
Bald werden alle Prüfungen enden und der herrliche Morgen des Friedens und der Tag der Vollkommenheit anbrechen. Der Herzog unserer Seligkeit hatte seinen Diener für den letzten großen Kampf vorbereitet. Er kauft durch das Opfer Christi, von der Sünde reingewaschen durch sein Blut und mit seiner Gerechtigkeit bekleidet, hatte Paulus die Gewissheit, dass er in den Augen seines Erlösers kostbar war. Sein Leben war mit Christus verborgen in Gott. Er war überzeugt, dass der, der den Tod überwunden hat, auch bewahren kann, was ihm anvertraut ist. Er klammerte sich an Jesu Verheißung.
Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.
Seine Gedanken und Hoffnungen waren auf die Wiederkunft seines Herrn gerichtet. Als das Schwert des Scharfrichters fiel und die Schatten des Todes den Märtyrer umgaben, war sein letzter Gedanke, der auch sein erster bei der großen Auferweckung sein wird, dass ihn der Lebensspender zur Freude der Erretteten willkommen heißen wird. Fast 2000 Jahre sind seither vergangen, seit der betagte Paulus sein Blut als Zeuge für das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi vergossen hat. Keine Hand hat einen Bericht über die letzten Lebensstunden dieses heiligen Mannes für die nachfolgenden Generationen geschrieben. Sein letztes Zeugnis wurde durch Inspiration erhalten. Wie ein Posaunenton ist seine Stimme seither durch alle Jahrhunderte erklungen und hat Tausende der Zeugen Christi mit seinem Mut erfüllt und in ihren schwer beladenen Herzen den Widerhall seiner siegesgewissen Freude geweckt.
Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.